Was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und künstlicher Intelligenz? Haben Tim und ich das überhaupt richtig beschrieben? Der liebe Felix und ich diskutieren über unterschiedliche Themen, wie welche Ressourcen braucht man überhaupt, um Machine Learning Cases im Unternehmen zu etablieren? Auf was muss man generell achten? Wie schwierig sind die ganzen Themen? Und wie bekommt man überhaupt die Sachen in die Praxis? Eine tolle Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Felix. Hi Felix.
Hi.
Erklär doch mal, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir in die Folge ein. Und ich bin schon sehr gespannt.
Jo, danke schön. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wir sitzen nicht ganz gegenüber, nur virtuell natürlich. Ja, ich bin Felix. Mein Hintergrund ist, ich komme aus der Physik. Also ich bin Teilchenphysiker und mich hat es dann in die Wirtschaft verschlagen danach. Und da habe ich alle möglichen Sachen gemacht, von einem kleinen Startup über Produktentwicklung bis letztlich hin in die Forschung. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen nebenher an der Lehre, an der Uni und mache auch noch ein bisschen Beratung für Firmen. Das heißt, ich habe relativ viel über die letzten, 15 bis 20 Jahre gesehen aus dem Machine Learning Bereich. Und ja, darüber wird es wahrscheinlich gehen, gell?
Ja, weil es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Folge mit dem lieben Tim zum Thema, was ist der Unterschied zwischen KI und Machine Learning? Und das war jetzt gerade die Frage, die ich gestellt habe, ob du mir mal erklären kannst, was der Unterschied zwischen Machine Learning und KI ist. Warum sage ich das? Wir haben die Folge aufgenommen, die Folge wurde publiziert. Wir waren der Meinung, dass du es nicht so hart abgrenzen kannst. Und ich habe auch viel recherchiert dazu, das ist nicht sauber. Und mein Advisor-Board fand es dann sehr amüsant, uns zu tadeln und zu sagen, dass wir da nicht so sauber waren. Von daher, Felix, the stage is yours. Wie würdest du einem Management den Unterschied zwischen KI und Machine Learning erklären?
Okay, das ist dann, wenn das ja schon vorbelastet ist, ist es natürlich schwierig, aber ich werde es versuchen. Okay, ja gut, also ganz im Prinzip, also KI gibt es ja schon sehr lange, ne? Das gibt es ja schon seit den 40er, 50ern, wo das angefangen hat mit dem Turing und so. Generell, glaube ich, ist es erstmal relativ schwierig zu sagen, was ist überhaupt Intelligenz. Also ganz im Prinzip hättest du ja früher gesagt, wenn ein Schachprogramm gegen den Schachweltmeister gewinnt, dann ist es ganz sicher intelligent. Ne? Also wenn das in den 50er Jahren jemand gesagt hätte, hätte bestimmt jeder zugestimmt. Heutzutage würde man nicht unbedingt ein Schachprogramm, was einfach nur Brute Force irgendwie auswendig lernt oder Sachen ausprobiert oder sowas, würde man nicht unbedingt als intelligent bezeichnen. Das heißt, es hat sich über die Jahre ein bisschen geändert. Insofern ist es erstmal schwierig, überhaupt zu definieren. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also ganz im Prinzip würde ich sagen, Machine Learning ist ein Subbereich von KI. Und es ist halt der im Moment absolut vorherrschende Subbereich. Das heißt, im Prinzip wird es oft synonym verwendet. Aber es gibt natürlich auch KI-Sachen, die kein Machine Learning sind. Na, also es gibt Suchmethoden, die sind nicht unbedingt learning-mäßig. Es gibt die klassischen KI-Expertensysteme und so, die in den 80ern ziemlich prominent waren. Also du kannst ja im Prinzip auch hardcoded über Logik oder über einfach festgeschriebene Algorithmen könntest du ein intelligentes System entwickeln, wenn du sehr viel weißt und sehr viel Corner Cases reinprogrammierst und so. Und Learning bedeutet halt, dass du im Prinzip nur Daten verwendest oder fast nur Daten und halt relativ wenig Vorwissen reingibst. Nur halt über die Algorithmen, dass du halt die Architektur vorgibst, aber ansonsten gibst du relativ wenig explizites Wissen in die Maschine selbst rein und holst dir das implizit über die Daten. Das heißt, das ist einfach ein Verfahren, was zu Intelligenz führen kann, hoffentlich, und was im Moment halt das Vorherrschende ist, weil es im Wesentlichen halt viel effektiver und generalisierbarer ist, wie wenn ich jetzt alles hardcoded direkt reinprogrammiere in die Maschine. Mhm. Insgesamt ist halt schon KI relativ fuzzy definiert. Ja. Machine Learning ist eigentlich deutlich besser zu greifen, weil da geht es einfach nur darum, du hast einen Learning-Algorithmus, du schickst Daten rein und was rauskommt, ist dann am Schluss ein expliziter Algorithmus, den du aber nicht selbst geschrieben hast, sondern die Maschine anhand von den Daten geschrieben hat. Und ansonsten würdest du den Algorithmus halt selbst schreiben, der kann genauso intelligent sein, aber dann hast du ihn halt nicht über ein Learning-Verfahren genommen. So würde ich es jetzt definieren, ob das jetzt ein Management versteht, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Das wäre jetzt eher die wissenschaftliche Definition.
Ja, ich überlege gerade, ob es eine gute Analogie gibt. Also bei dem Hast du da eher das Navigationssystem an und fährst nach Zielort A und hast leichte dynamische Anpassungen auf Basis des Traffics? Und bei der anderen Variante hast du sozusagen die alte Karte noch vor dir liegen und weißt, du musst jetzt nach München fahren und musst da über folgende Orte und fährst halt einfach automatisch über die Orte, würdest dann im Ort aber feststellen, dass vielleicht da hoher Stau ist und würdest dann drumherum navigieren.
Gut, in beiden Fällen würdest du jetzt nicht unbedingt das von Datenlernen drin haben. Ne? Im ersten Fall hast du es ein bisschen mehr drin, aber im Prinzip kann man es, glaube ich, schon so überlegen. Also im Prinzip, was ich damit hauptsächlich meine, ist im einen Fall, stell dir autonomes Fahren vor, weil du es Beispiel jetzt gebracht hast. Ja. Im einen Fall könnte man sagen, okay, du hast ein Auto, was im Prinzip davon lernt, dass es einfach die ganzen Daten aus der Umgebung halt scannt, ja, und dann halt in irgendeiner Form eine Rückmeldung bekommt, wenn es irgendwo hinsteuert, war das gut oder schlecht, ne? Also praktisch direkt von den Daten des Feedbacks oder das klassische Supervised Learning ist natürlich in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter, aber das ist die Idee. Im anderen Fall würdest du sozusagen hardcoded in jeder Situation vorschreiben, ein Mensch programmiert ein, wenn da vorne dieses Schild auftaucht, dann fährst du nach links und so weiter. Ne? Und ansonsten würdest du sozusagen über Daten lernen. Hm. Das heißt, die Idee ist eigentlich, naja, eine andere krude Analogie kann vielleicht die menschliche Evolution so ein bisschen sein. Also stell dir vor, der Mensch, was wir ja mitbekommen, wenn wir auf die Welt kommen, ist relativ wenig. Erstmal, wir können relativ wenig von dem, was wir später brauchen. Das eignen wir uns alles über Lernen an. Das heißt, das wäre sozusagen die Analogie zu Machine Learning, also die ganzen Daten, die wir halt im Laufe unserer Kindheit und später auch noch verarbeiten, die wir halt lernen. Und am Anfang haben wir halt nur den Algorithmus mitbekommen. Und ein paar Sachen sind aber halt schon in der DNA vorprogrammiert. Das heißt, im Prinzip könntest du sagen, wenn unsere DNA viel mehr Speicher erlauben würde, könnte man ja schon alles einprogrammieren, dass man schon von vornherein sprechen kann und so. Ja. Also viele Tiere können ja schon alles, was sie später können müssen. Ja. Aber ein Mensch kann halt noch relativ wenig am Anfang. Und das erwirbt da halt über Lernen. Das heißt, das eine ist sozusagen Hardcoding, Wissen irgendwie reinschreiben, und das andere ist Wissen eben über Daten erwerben. Ich glaube, so könnte man sich's vorstellen. Und beides zusammen sind halt Superbereiche von KI. Und im Moment ist es halt so, dass die ganzen vorherrschenden Systeme, die im Moment halt wichtig sind, also sowohl Computer Vision als auch Spracherkennung, aber auch die ganzen tabellarischen Methoden, die sind halt alle durch Machine Learning im Moment beherrscht. Aber in den 80ern zum Beispiel, da waren die Expertensysteme hip. Da war halt die Datenverarbeitung noch nicht so weit, dass du mit den Machine Learning-Verfahren so viel machen konntest. Da waren die anderen Sachen vorne. Das heißt, es hat sich über die Zeit verändert.
Genau, da hast du sozusagen auf Basis deiner Erfahrung programmiert. Ist ein spannender Punkt. Lass uns, Felix, mal tiefer einsteigen, und ich nehme mal diese Position des DAOs ein und frage die Fragen weiter. Wenn ich in einem Unternehmen sitze und ich weiß, mir wird immer unterstellt hier die ganze E-Commerce, aber E-Commerce macht mir auch Spaß. Ich arbeite im E-Commerce und bin CEO von einem Unternehmen. Wann würde ich denn künstliche Intelligenz und wann würde ich denn Machine Learning einsetzen? Nochmal plakativer, ich verstehe, Machine Learning würde ich dann einsetzen, wenn ich eine große Menge habe an Daten und jetzt nicht zwangsweise die Erfahrung habe, wie ich mit den Daten umzugehen habe, weil ich eben noch die ersten Erfahrungen auf Basis der Daten mache. Große Datenmenge, überhaupt keine Insights über Customer. Bei der anderen Variante hast du eher dieses, du hast vielleicht jemanden eingestellt, der schon eine hohe Expertise hat, der im gleichen Geschäftsmodell schon mal gearbeitet hat, ähnliches Kundenverhalten hat und dann das umsetzt.
Okay, ja, also nochmal ganz kurz. Also immer wenn du Machine Learning einsetzt, setzt du im Prinzip auch KI ein. Also nur mal von weg. Also Machine Learning ist ein Superbereich von KI. Ja. Manchmal kannst du halt auch Suchen einsetzen oder sowas oder irgendwelche reaktiven Verfahren, die keine Machine Learning sind. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen, das, was du beschrieben hast mit E-Commerce, wirst du halt eher Machine Learning benutzen. Weil ansonsten, wenn du halt einen Algorithmus benutzt, der überhaupt nicht über Daten sich anpasst oder gelernt hat, ja, dann könnte man drüber streiten, ob das überhaupt KI ist in dem Fall oder ob es einfach ein normales Programm ist. Ne? Also, ich meine, genau wie bei einem Staubsaugerroboter oder sowas, ne? Der reagiert halt reaktiv auf irgendwas. Das ist schon ein Agent. Man könnte schon sagen, der ist in einer gewissen Weise intelligent, weil er fährt halt nicht immer weiter gegen den Schrank. Aber wenn er halt nicht lernt von den Daten, dann ist es nicht unbedingt Machine Learning. Aber auf deine Frage zurück, ja, E-Commerce. Ja, ganz klar. Also ich glaube, in dem Bereich ist es halt so, da sind eigentlich alle Verfahren, die es momentan so gibt, die man so kennt, das sind eigentlich Machine Learning-Verfahren. Die Daten sind halt der wesentliche Teil von der ganzen Geschichte. Ansonsten müsstest du halt über jede einzelne Person, wenn du jetzt irgendwelche individuellen Profile oder sowas brauchst, müsstest du halt anfangen, irgendwelche Corner Cases zu programmieren. Das wäre wahnsinnig schwierig.
Ich bin ehrlich gesagt der Ansicht, dass es viele Systeme leider noch gibt, die nicht auf Basis von Machine Learning sozusagen weiter funktioniert. Ich mache dir ein Beispiel. Ich erlebe immer wieder bei Kunden, die ich mitberaten darf, dass du rausfindest, oh, aha, du hast hier irgendwie eine Low Retention Rate, die kaufen nicht zum zweiten Mal. Dann fängst du an, erstmal die Daten rauszusuchen und zu unterscheiden, wer kauft denn zum zweiten Mal, wer kauft nicht zum zweiten Mal und was müsstest du anregen, um die Leute zum zweiten Mal zu kaufen. Ich verstehe, dass es ja jetzt gerade viel mehr Systeme gibt, vor allem im CDP-Bereich, aber auch CRM-Bereich, die so intelligent sind und vielleicht Machine Learning-Algorithmen mit drin haben, die eben so intelligent sind, zu sagen, hey, pass auf, 30% deiner Kunden kaufen zum zweiten Mal, die anderen nicht. Auf Basis der Daten, die ich jetzt sozusagen rausgeguckt habe, habe ich rausgefunden, du müsstest denen Folgendes anbieten. Das ist ja eher Machine Learning und du hast auf Basis der Daten gelernt. Du hast die Daten auch zur Verfügung gestellt. Die kommen meistens mit unstrukturierten, halbstrukturierten Daten auch schon zurecht, weil sie die Menge überblicken können. In vielen Systemen, die gerade ja sogar implementiert werden oder die schon vorherrschen, hast du diese Logik nicht drin und du musst immer mit den Daten wieder reingehen. Wie du sagst, du stehst vor dem Schild, musst überlegen, was bedeutet das Schild, musst links oder rechts rumfahren. Nach einem halben Jahr bist du wieder beim nächsten Schild und bist halt viel, viel langsamer in der Iteration.
Also ja, das stimmt, absolut. Also ich glaube, es ist in vielen Bereichen noch nicht eingesetzt. Ich meine, wie gesagt, Machine Learning, du hast es ja eben in einem schönen Beispiel gesagt, ist im Prinzip im Wesentlichen statistisches Lernen.
Ja.
Also es gibt auch vielleicht andere Verfahren teilweise, aber im Wesentlichen ist es statistisches Lernen. Und das bedeutet halt, wenn du so große Datenmengen hast, du generalisierst über die Kunden hinweg. Also jeder Kunde ist eigentlich einzigartig. Das heißt, es ist schwierig, erstmal per se Merkmale zu finden, die über viele Kunden gelten. Aber du hast halt so eine große Population, dass es halt extrem viel Überlapp gibt, von dem du was lernen kannst, statistisch. Ne?
Ja.
Und klar, die klassische Denke geht natürlich dahin, dass du dir jeden einzelnen Kunden separat angucken musst und für den entscheiden. Aber das ist natürlich bei so einer großen Menge von Kunden, die du verarbeiten musst, ist es natürlich extrem schwierig oder sogar unmöglich. Ne? Ein Mensch kann das natürlich, aber ein Mensch macht im Prinzip auch nichts anderes. Also das, was du jetzt beschrieben hast, wenn ein Mensch sich jetzt einen Einzelfall anguckt, dann benutzt er im Prinzip auch Generalisierung, die er in der Vergangenheit von anderen Fällen gelernt hat. Also der macht genauso Analogie, wie es ein Machine Learning Verfahren machen würde. Das heißt, tatsächlich benutzt du halt da nur den Mensch und ansonsten automatisierst du halt. Und es ist nicht nur Automatisierung. Machine Learning ermöglicht dir natürlich zum gewissen Grad auch, die Statistik oder die Unsicherheiten besser abzuschätzen, wie es eben ein Mensch kann. Also Menschen sind halt klassisch in Unsicherheit abschätzen relativ schlecht. Das heißt, es ist nicht nur Automatisierung, sondern es ist typischerweise auch eine Verbesserung dadurch, dass du ein statistisches Verfahren einsetzt.
Ja. So, jetzt gucken wir uns mal deine Vergangenheit an, Felix, und warum du sozusagen, auf welcher Basis du gelernt hast. Erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang, der war ja ganz oder ist ganz spannend, ist immer noch spannend.
Natürlich ja, gerne.
Nicht bei der Geburt anfangen sozusagen, sondern ein bisschen später.
Ja, also ich fange einfach mal an während der Diplom-Doktorarbeit. Also ich bin, wie gesagt, Physiker, also ich war in der Teilchenphysik, genauer gesagt in der experimentellen Teilchenphysik. Das CERN ist vielleicht vielen Leuten ein Begriff. Ich war bei dem Vorläuferexperiment in Amerika am Fermilab. Da geht es im Wesentlichen darum, dass du halt kleine Elementarteilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigst in so einem Ringbeschleuniger und die knallen dann irgendwann aufeinander. Und was dann passiert nach der klassischen Einstein-Energie-Masse-Geschichte ist, du erzeugst durch die hohe Energie, weil sie so schnell waren, relativ massereiche Teilchen, also zum Beispiel Higgs-Teilchen oder sowas, was in den Medien mal war eine Weile. Und die zerfallen dann wieder und die Zerfallsprodukte ergeben eine relativ komplexe Signatur in vielen Detektorschichten. Also da werden Bilder gemacht, werden Spuren gemessen, Impulse gemessen, Energien und so weiter. Und diese komplexen Signaturen, die kann man sich im Prinzip auch so vorstellen wie jetzt ein super komplexes Excel-Sheet oder sowas. Ne? So, also ganz viele Features, Machine Learning-Sprech, und du hast auch ganz viele Samples, weil du halt extrem viele Teilchen aufeinander schießt. Was rauskommt, ist dann halt auch eine sehr komplexe Geschichte. Und die versucht man statistisch dann so zu behandeln, dass du die vielen Untergrundereignisse, die eigentlich nicht interessant sind, also vieles davon sind einfach niederdimensionale Teilchen, die niemanden interessieren, von den wenigen interessanten Sachen zu trennen. Und das ist dann im Prinzip die klassische Klassifikation, die man aus Machine Learning kennt.
Hm.
Und so bin ich dazu gekommen. Ja, also wir haben damals eben Machine Learning-Verfahren verwendet, um halt genau diese interessanten Ereignisse anzureichern und die vielen uninteressanten wegzuwerfen. Genau, und das habe ich dann halt als Teil von meiner Doktorarbeit gemacht. Und danach bin ich dann tatsächlich in ein Startup gewechselt, was aus unserer Gruppe ausgegründet wurde. Also der Professor damals hatte das nebenher gemacht. Und es ging dann damals gerade los, dass man solche Verfahren auch in der Wirtschaft benutzt hat. Deswegen ging das dann eine Zeit lang relativ steil bergauf und habe dann halt von Anfang an so ein bisschen miterlebt, wie so ein Startup groß wird mit all den Problemen. Am Anfang war es, wie gesagt, klassische Data Science Projekte, wo man tatsächlich zu einem Kunden gegangen ist und hat meinetwegen den Churn für eine Telekommunikationsfirma prognostiziert oder irgendwie was komplett anderes, ne? Und dann später haben wir uns dann halt auf den Bereich fokussiert. Das war bei uns der Einzelhandel und haben da dann tatsächlich Produkte gebaut. Die Hauptprodukte waren dann Demand Forecasting für Supermärkte zum Beispiel und anschließend das Replenishment, also Nachbestellen. Keine Ahnung, in den nächsten 3 Tagen werden so viele Bananen verkauft. Wahrscheinlich, wir haben jetzt noch so viele Kisten da stehen, das sind so viele, wie wir nachbestellen müssen. Das haben wir eben mit statistischen Verfahren gemacht. Oder auch die Preissetzung für Online-Shops zum Beispiel. Also Otto war einer von unseren Investoren.
Oh, cool.
Und dann haben wir zum Beispiel für die Retourenprognosen gemacht oder haben da halt auch prognostiziert, wie oft sich meinetwegen irgendein Pullover in der Saison verkauft oder sowas. Genau, das ging dann eine Weile. Dann haben wir irgendwann, wie gesagt, mit Private Equity Backing sind wir dann noch stärker gewachsen. Und dann irgendwann wurden wir gekauft von einer amerikanischen Firma, die sich breit auf Supply Chain fokussiert. JDA hießen die damals. Dann bin ich, bei uns hatte ich immer so die Machine Learning Produkte, war ich dafür verantwortlich und in der Firma bin ich dann mehr so ein bisschen zum einen unsere Sachen ausskalieren auf viele Kunden, aber dann halt auch gucken, ob wir die klassischen Methoden, die die halt benutzt hatten, also eher klassische Optimierungsmethoden, meinetwegen für Logistik oder für Warenhausoptimierung oder sowas, ob man da halt auch Machine Learning einsetzen kann. Das ging dann eine Weile und die Firma wurde dann zu uns rebranded, also die hieß dann auch so wie wir ursprünglich, das war ganz nett. Und danach wurden wir tatsächlich von Panasonic gekauft und da bin ich dann nach einer Weile jetzt tatsächlich zum Mutterkonzern sozusagen gewechselt und leite dort in einem von der Subfirmen, Panasonic Connect heißt die Machine Learning Forschung. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen weg vom operativen Geschäft, das sind eher frühe Prototypen, die wir da entwickeln, natürlich auch noch daran angelehnt, was später damit passieren soll, aber im Wesentlichen ist es eher als ein Forschungsthema. Genau, und dann, wie ich schon gesagt habe,
Back to the Roots.
So ein bisschen schon, ja, aber jetzt halt keine Physik, sondern tatsächlich eher jetzt eben Computer und Statistik, ne? Und nebenher mache ich auch, weil es mir Spaß macht, noch ein bisschen Lehre, also tatsächlich so Gastvorlesungen eben. Und ja, mal gucken. Ja, ich mache, wie gesagt, auch noch ein bisschen Beratung über die Kontakte, die über die Jahre entstanden sind für ein paar Private Equity Firmen, so Dealberatung oder sowas oder auch für kleine Startups mal ein bisschen reingucken, weil ich da halt auch viel gesehen habe. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Also ich habe alle möglichen Rollen gehabt über die Jahre, war aber meistens relativ nah an den tatsächlich Algorithmen dran, aber schon auch Engineering, ne? Also schon, das waren eigentlich nie Sachen, wo es immer drum ging, oder wo es darum ging, irgendwie ein Paper zu schreiben oder so. Es ging immer darum, ein Produkt zu entwickeln, was dann tatsächlich auch später laufen soll. Genau. Und jetzt bin ich, wie gesagt, ein klein bisschen davon zurück und bin ein bisschen früher in der Kette sozusagen, momentan.
Ja. Kannst du uns ein bisschen abholen, was heißt früher in der Kette? Was sind so Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, ohne jetzt Geschäftsgeheimnisse auszuplaudern?
Nee, es sind keine Geschäftsgeheimnisse, ist auch jetzt gar nichts Geheimes oder sowas, aber früher in der Kette meine ich, es ist nicht direkt Produktentwicklung, das heißt, es ist auch nicht so das DevOps-Ding, dass wir jetzt irgendwas entwickeln, was dann direkt in Production läuft oder sowas und Operations machen. Wir haben auch ein paar Produkte drin, also zum Beispiel, wo wir relativ nah dran sind, ist, was das nennen wir, Routing Solver, das ist sozusagen so ein bisschen Last-Mile-Optimierung von irgendwelchen Flotten oder sowas. Oder auch das Slotting in einem Warenhaus. Das sind so ein bisschen die immer noch die Supply Chain Themen, die ich meinte. Aber manche Sachen sind auch einfach früher, wo es einfach nur so ein bisschen drum geht, eventuell mal ein Produkt, was vielleicht in ein paar Jahren an den Markt kommt, erste Forschung zu machen. Also zum Beispiel jetzt auch nah dran an dem, was ich vorhin gesagt habe, womit wir uns beschäftigen. Wir versuchen so ein bisschen so eine Art Foundation Model für Tabular Data zu machen. Also man kennt ja für Computer Vision und Language Processing, da gibt es eben die großen Foundation Models, aber für strukturierte Daten ist das immer noch relativ schwierig. Genau, das ist so ein Forschungsgebiet, was jetzt nicht unmittelbar zu einem Einsatz in einem Produkt führen würde, aber was vielleicht in ein paar Jahren interessant werden kann. Oder Robotic Control mit Sprachmodellen, das ist auch was, oder Vision Language Models. Also im Prinzip Moment, Robotics ist ja eins von den heißen Themen eigentlich, was jetzt kommt. Und die Sprachmodelle, wäre natürlich cool, wenn man da ein Interface finden könnte, wie man direkt die Kontrolle über Sprachmodelle machen kann. Das machen ja die Großen auch, also Google und so ist ja da auch dran. Wir machen halt auch ein bisschen was mit Robotics, das ist ein Thema da. Und Simulation, Digital Twins mit Optimierung ist was anderes. Also es sind noch ein paar Sachen, die sind schon relativ weit, aber das meiste ist halt so, dass man sagen würde, naja, also wir würden jetzt kein Produkt direkt bauen nächstes Jahr, sondern es ist vielleicht eher was, wo eine andere Panasonic-Abteilung in 2-3 Jahren übernehmen würde. Genau so in die Richtung.
Ja, Felix, lass uns noch mal ein bisschen vorher einsteigen und ich bin fasziniert, wie viel Erfahrung du hast. Ich habe gerade so ein bisschen mitgetippt gehabt, Demand Forecasting. Ja, lass uns mal, ich versuche im Podcast ja immer so ein bisschen hands-on hinzubekommen. Ich glaube, ganz, ganz, ganz viele E-Commercer, ganz viele auch normale Unternehmen, in normalem Sinne von nicht zwangsweise nur im E-Commerce, haben die Herausforderung Demand vorzukasten. Ich spiele wieder sozusagen den Entscheider und du bist sozusagen, du bist du. Ich habe die Herausforderung, ich habe einen Online-Shop, in dem Online-Shop verkaufe ich Krawatten. Ich bin B2C, also ich verkaufe direkt an den Kunden, bin in Deutschland, habe so einen klassischen Marketing mit, mache das über Instagram und Co., aber auch über Google und habe eine längere Produktionsstrecke und muss mir jetzt Gedanken machen, wie schaffe ich denn dem Demand vorzukasten. Was wäre deine Vorgehensweise, um das sozusagen zu lösen?
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Okay, also ich meine, zum einen ist natürlich Krawatten, ist jetzt erstmal die Frage, verkaufst du es am Schluss in Läden oder verkaufst du es in Webshop? Also das, was du gemeint hast.
Auch online. Also okay. E-Commerce, ich habe auch einen Online-Shop, wo ich es verkaufe, aber ich würde es auch theoretisch im Laden verkaufen. Ja. Also ich habe mir irgendwelche Einzelhändler rausgesucht, an die ich es auch verkaufe, aber auch online. Ich weiß nicht, okay. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen, aber vielleicht kriegst du auch das gelöst.
Nee, also du verkaufst es tatsächlich, also es geht dir nicht darum, was der Einzelhändler dann am Schluss verkauft, sondern du verkaufst dann einen Einzelhändler, der viele Läden hat, so in die Richtung. Das ist tatsächlich wichtig, weil wenn du jetzt über einen einzelnen Laden oder sowas sprechen würdest, dann verkauft sich eine bestimmte Krawatte halt sehr selten. Ja? Das heißt, im Endeffekt musst du erstmal bestimmen, was ist denn die Granularität, auf die du runter willst. Also verkaufst du jetzt einen bestimmten Artikel in einem bestimmten Laden, an einem bestimmten Tag oder sowas. Das ist halt was anderes, wie wenn du jetzt sagen willst, ich verkaufe einen bestimmten Artikel über viele Läden über ein halbes Jahr oder sowas. Ne? Also es ist eine ganz andere Statistik. Genau. Und dann würde man eventuell auch andere Methoden verwenden.
Ja. Lass uns mal mit dem zweiten anfangen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge, dann können wir das erste auch bespielen.
Also das erste ist tatsächlich weitaus interessanter und das ist auch das, was wir immer gemacht haben, und auch schwieriger. Ja. Das zweite ist tatsächlich
Dann machen wir das erste. Also, mir ist egal. Also ich wollte dir nur die Chance
geben.
Alles gut.
Also das zweite ist tatsächlich erstmal von den Methoden her nicht so wahnsinnig kompliziert, weil dann hast du eine relativ große Statistik. Das heißt, die Unsicherheit auf die Sachen sind erstmal relativ klein. Also wenn du meinetwegen wissen willst, wie viele Krawatten verkaufe ich in einer Saison, dann ist nur noch die Frage, wann musst du das wissen. Wenn du das vor der Saison wissen musst, ist erstmal das Problem, ist es eine neue Krawatte? Ja, also ist es eine Krawatte, die es schon letztes Jahr gab? Okay, dann kann ich mich von letztes Jahr sozusagen die Daten angucken. Wenn es eine neue Krawatte ist, dann muss man halt erstmal gucken, okay, wie sind die Merkmale ähnlich zu anderen Krawatten in der Vergangenheit, um halt da die richtigen Daten zu finden. Ansonsten würdest du halt jetzt vor der Saison erstmal relativ blind reingehen, würdest nur anhand von Farbe und so weiter die Abschätzung machen. Und dann klassischerweise bei Otto hatten wir früher immer einen Käufertest. Das heißt, irgendwann haben sie mal so mit kleinen Sortiment angefangen, guckt, wie es läuft oder wenige Läden oder sowas. Und dann, sobald du halt eine Zeitreihe hast, wird es viel einfacher. Bei so Sachen ist es halt immer so, es ist im Prinzip eine Zeitreihenprognose, die man macht. Und sobald du halt Informationen über den tatsächlichen Sales an den vergangenen Tagen oder sowas hast, fällt die ganze Information implizit da rein. Das heißt, die deckt im Prinzip alles ab, was du ansonsten vor der Saison über Merkmale lernen würdest. Das heißt, das muss man dann natürlich in irgendeiner Form verwenden. Das heißt, sobald man halt eine Zeitreihe hat, wird vieles einfacher. Wenn du keine Zeitreihe hast und musst am Anfang prognostizieren, wie sich ein bestimmtes Produkt verkaufen wird, ohne überhaupt zu wissen, wie es in einem kleinen Test läuft, dann ist es natürlich erstmal schwieriger. Aber ja, ich würde immer bei sowas Machine Learning nehmen. Ich würde immer versuchen, die Daten möglichst groß generisch zu machen, also vielleicht nicht nur unbedingt Krawatten, sondern tatsächlich auch andere Kleidungsstücke in den Datensatz mit reinnehmen. Es gibt eben Sachen, die kann man immer davon lernen, je nachdem, was deine Granularität ist. Vielleicht willst du wissen, wie oft du es in der Woche verkaufst oder an verschiedenen Tagen in der Woche. dann kannst du auch von anderen Produkten lernen. Das heißt, ich würde immer ein möglichst generisches Verfahren nehmen, so viele Daten wie möglich, aber halt tatsächlich den Business Case genau angucken, ne? Und genau angucken, was ist die Granularität, was ist der Zeithorizont, auf dem du prognostizieren willst und so weiter. Das ist tatsächlich wichtig, dass man sich die Einzelfälle anguckt. Das ist auch der Punkt. Naja, Machine Learning ist halt, was strukturelle Daten oder solche Probleme, die wir jetzt gerade besprochen haben, angeht, wie Demand Forecasting, ist es halt leider Gottes nicht so einfach wie jetzt in Computer Vision oder Sprachmodellen manchmal, weil die Sachen sehr viel heterogener sind. Ne? Das heißt, man muss sich den Fall sehr genau angucken, man muss sich die Daten sehr genau angucken und genau diese Intelligenz haben Maschinen halt noch nicht. Ne? Es sind statistische Modelle, aber die haben jetzt halt kein Verständnis von den Vorgängen. Das heißt, es muss halt leider immer noch ein Mensch machen und die Daten vorbereiten. In dem Fall muss auch zum gewissen Grad noch ein Mensch machen. Das heißt, das ist natürlich Arbeit. Genau.
Ja.
Aber man kann
trotzdem mit einbeziehen.
Ja. Genau, natürlich. Aber du kannst trotzdem natürlich jetzt, wenn du es für einen von deinen Kunden gemacht hast, kannst du natürlich für die anderen Kunden das ist natürlich dann der Punkt. Also du kannst schon natürlich Produkte entwickeln, aber am Anfang muss es typischerweise halt noch jemand tun.
Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Persönlichkeiten brauche ich dafür, um das zu machen, was würdest du, also ich habe jetzt niemanden im Data-Bereich, wen muss ich einstellen?
Okay, also zum einen brauchst du halt mal jemanden, der die genauen Prozesse für den Kunden versteht oder für dich. Ja, also du musst erstmal jemanden haben, der weiß, was du willst. Genau diese Fragen beantworten, die ich dir da gestellt habe.
Ja.
Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Das könnte man jetzt meinetwegen als Produktmanager oder was auch immer bezeichnen. Gibt's viele Möglichkeiten dafür.
Ja.
Dann bräuchtest du eben jemanden, der sich um die Daten kümmert. Das heißt, man könnte jetzt sagen, das ist ein Data Engineer oder was auch immer. Das heißt, du musst die Daten von vielen Kunden sammeln, musst eine Schnittstelle definieren, die möglichst gleich ist zu den verschiedenen Kunden, Datenbanken, was auch immer, was du auch immer benutzen willst, Snowflake, wie du willst. Also musst halt jemanden haben, der sich darum kümmert oder ein Team haben, was sich darum kümmert. Das ist tatsächlich oftmals der aufwendigste Bereich, natürlich, gerade in so einem Fall. Und dann brauchst du eine Gruppe von Leuten, die Modell entwickelt. Und da würde ich typischerweise sagen, dadurch, dass heutzutage Machine Learning, dass man relativ viel frei bekommt an Modellen und so, braucht man jetzt da keine große, total verrückte Algorithmentruppe. Ne? Man würde typischerweise halt was nehmen, was auf dem Markt verfügbar ist. Hm. Natürlich muss ein Verständnis für die Daten da sein. Es muss statistisches Verständnis da sein und die müssen wissen, was für Modelle das sie verwenden. Aber im Wesentlichen geht es halt darum, dass das gute Engineers sind. Ne? Wenn du ein Produkt bauen willst, dann muss es eben Software sein, die jeden Tag läuft. Für so ein Beispiel darf das halt nicht abstürzen. Du willst es möglichst so bauen, dass es für andere Kunden funktioniert. Das heißt, ich würde sozusagen eine Data-Engineering-Truppe einstellen mit ein paar guten Software-Engineers und zumindest mal ein paar Leuten, die ein Verständnis für Statistik und Machine-Learning-Modelle haben. Hm. Und dann kriegt man eigentlich eine ganz gute Truppe zusammen. Aber ich würde nicht unbedingt zu arg den Fokus auf die reine Modellentwicklung legen. Ne? Höchstens mal hat es halt ein komplett neues Problem, wo man tatsächlich jetzt noch...
Man nutzt bestehende Sachen.
Genau, man sollte im Wesentlichen bestehende Sachen benutzen. Ja.
Aber ich verstehe auch raus, dass du eher so zwei Generalisten holen kannst und mit zwei gut zurechtkommst. Also brauchst ja nicht ewig viel.
Genau, ich denke, mit Generalisten fährt man generell ziemlich gut.
Ja.
Ich glaube, du brauchst halt dann Spezialisten, wenn du sehr tief gehen willst in bestimmte Sachen. Also wenn du jetzt Dinge halt wirklich jetzt brutalst hochskalieren willst oder sowas, dann solltest du natürlich anfangen, drüber nachzudenken, dass du wirklich Spezialisten bekommst, die dir das Engineering und die Datenbanken und so weiter hochziehen. Aber solange du das relativ klein hältst, glaube ich, kommst du mit Generalisten relativ gut zurecht.
Cool. Schwierigkeitsgrad von 1 bis 10 zum Thema, du startest mit den besprochenen Themen und würdest mit Demand Forecasting starten.
Also Demand Forecasting ist tatsächlich, würde ich sagen, ein relativ schwieriges Thema. Also es kommt ein bisschen drauf an, vor allem wie man die Granularität bespricht, aber dadurch, dass es Zeitreihenprognosen sind, typischerweise auf Einzelprodukten mit großer Unsicherheit und so weiter, ist Demand Forecasting, wenn man es jetzt vergleicht mit vielen anderen Anwendungen, die es halt so gibt, würde ich sagen, ist es ein vergleichsweise schwieriges Modell.
Okay.
Also keine Ahnung, Schwierigkeit 1 bis 10, keine Ahnung, 7 vielleicht.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dich so auf meine frechen und direkten Fragen einlässt.
Sehr gerne.
Ich weiß, es ist nicht immer einfach.
Alles gut.
Nächstes Thema, Replenishment. Also warum bespreche ich das gerade mit dir und worum finde ich es spannend? Ich glaube, ganz, ganz viele stehen vor der Herausforderung. Einige haben schon gelöst, einige haben komplett stranges Tech-Stack oder sehr fragmentiertes Tech-Stack, kriegen die Sachen nicht gelöst. Und das sind so Themen, die du brauchst, um weiter solide zu wachsen. Von daher ist, glaube ich, Demand-Forecasting ein spannender Punkt, wenn du produzierendes Unternehmen bist. Aber auf der anderen Seite, auch wenn du ein Händler bist, musst du dir überlegen, was du brauchst, weil du musst dann im Hintergrund auch wieder deine Einkaufsprozesse und sonst was alles strukturieren. Jetzt ein spannender Punkt, der liegt mir immer total am Herzen, das Thema CRM, Customer Data Platform, Retention, Loyalty aufbauen. Wie schaffst du Replenishment sozusagen als Case zu strukturieren? Lass uns die gleichen Fragen nehmen. Also wen brauchst du? Wie schwer ist es? Was wäre die Vorgehensweise? Welche Fragen würdest du mir stellen?
Okay, also bei Replenishment kommt tatsächlich auch sehr darauf an, was du tun willst. Also wir haben das tatsächlich so gemacht, wir sind von den Kosten ausgegangen. Das heißt, in dem Supermarktbeispiel, was ich vorhin gebracht habe, würde man halt sagen, okay, was sind denn die Kosten, wenn ich zu wenig bestelle. Das ist im Prinzip das, was mir ausbleibt, weil Leute das gekauft hätten und konnten es jetzt nicht kaufen.
Ja.
Und zum anderen können es natürlich Kosten sein, wenn es Sachen sind, die ich wegschmeißen muss, weil sie halt nach ein paar Tagen kaputt gehen.
Ja.
Das heißt, das sind so die zwei Hauptkostentreiber. Und je nachdem, wie groß halt die Kosten für die beiden sind, würdest du entsprechend dann halt deine Prognose wählen. Also rein statistisch bedeutet das, was man eigentlich will, ist bei der Prognose sowas wie eine Wahrscheinlichkeitsdichte für jeden Artikel. Und dann würde ich halt das Quantil der Dichte würde ich so wählen, dass es meinen optimalen Kosten entspricht. Also beispielsweise, du willst in nicht mehr oder du willst genau in 5% der Fälle sozusagen out of stock gehen. Das heißt, dass du irgendwie einen bestimmten Artikel nicht mehr da hast. Dann würdest du eben das 95-Perzentil sozusagen ziehen aus deiner Dichte. Das heißt, du machst daraus zum gewissen Grad ein Demand-Forecasting-Problem, weil du musst eben eine Dichte prognostizieren. Das ist allerdings mit gängigen Methoden relativ einfach möglich heutzutage.
Ja.
Und dann würdest du eben aus der Dichte, würdest du dann entsprechend das Quantil ziehen, was deinen Kosten optimal ist. Und das Problem ist zu sagen, was sind die optimal oder was sind die Kosten überhaupt? Dazu musst du halt jemanden haben, der mit dem Kunden spricht. Oder wenn du selbst der bist, der die Kosten misst, musst du erstmal messen und wissen, was denn deine Kosten sind. Das ist tatsächlich das Wichtigste, weil das wissen viele eben nicht. Und diese Entscheidung musst du treffen. Und dann kannst du mit so einem statistischen Modell das optimal sozusagen aussteuern. Ein Mensch hätte da halt wieder jetzt extreme Schwierigkeiten, das statistisch so gut hinzubekommen. Du würdest halt eher den Mittelwert oder sowas nehmen oder so. Und dann würde man halt absolut suboptimal fahren. Das heißt, also klassisch erstmal verstehen, was willst du? Und dann eine statistische Methode entwickeln, mit der du eben genau das optimal aussteuern kannst anhand von deinen Kosten. So würde ich es machen.
Hm. Welche Person brauchst du?
Wieder den Kundenversteher sozusagen, der das Businessproblem übersetzen kann in ein mathematisches und ansonsten die gleichen Leute wie vorher. Ne? Du brauchst wieder die Modellleute und du brauchst wieder die Leute, die sich um die Daten kümmern und die Engineers. Das heißt, ich glaube, es ist wieder die gleiche, im Wesentlichen die gleiche Truppe.
Hm. Ich finde total underrated die Kundenversteher. Ich glaube, ganz, ganz viele, das habe ich, die Vanessa hört ja hier zu und wir haben gestern Abend auf der Rückfahrt meine LinkedIn-Postings besprochen und da habe ich mit ihr drüber diskutiert und gesagt, dass früher, glaube ich, ganz viele Leute eingestellt wurden, die den IT-Bereich sozusagen, im IT-Bereich gearbeitet haben, programmiert haben und da war Empathie, Kundenverständnis gar nicht zwangsweise notwendig. Dann hat man plötzlich verstanden, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass sie mehr Business verstehen müssen, dass sie sich in den Kunden reindenken müssen und sozusagen mitgehen. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt gerade wieder mit den Data Science Leuten passiert und mit den Analysten passiert, dass man viele Data Scientisten und Co. aus der Uni eingestellt hat, die eher so an Forschung interessiert waren, die gar nicht so nah am Kunden waren. Das ist jetzt sehr plakativ schwarz-weiß gedacht. Und jetzt plötzlich so die Herausforderung kommt, aber wir haben jetzt ein bisschen am Kunden vorbei entwickelt, wir verstehen den Kunden gar nicht. Jetzt holst du dir plötzlich mehr Business-Analysten rein oder Leute rein, die das Business verstehen. Und ich glaube, es wird total unterschätzt, da Leute zu haben, die diesen Transferleistung machen können.
Ja, absolut. Also das ist definitiv der Fall. Also wie wir vorhin gesagt haben, Bestes natürlich, wenn du einen Generalist hast, aber im Wesentlichen kommt das genau das oft vor, was du beschrieben hast. Also du hast jetzt meinetwegen einen Data Scientist eingestellt, der von der Uni kommt und der eher Modelle entwickeln will. Dem ist zum einen relativ egal, was der Kunde will erstmal. Das ist die eine Geschichte. Aber zum anderen ist er auch nicht wirklich dran interessiert, saubere Software zu schreiben. Das ist auch kein Engineer. Das heißt, das Problem hast du an beiden Ecken. Also wir hatten tatsächlich dieses Problem am Anfang relativ heftig, als wir versucht haben, eine Produktfirma zu werden. Und wir hatten halt viele Leute direkt von der Uni, ne, viele Physiker natürlich und so.
Ja.
Und die hatten halt genau diese beiden Probleme. Also wir hatten zum einen Probleme, uns auf die Kunden direkt einzulassen und das richtig zu übersetzen. Und zum anderen hatten wir Probleme, ordentliche Software zu schreiben, die in Production laufen kann. Das hat eine Weile gedauert, bis wir das lösen konnten, ja.
Wenn du so ein bisschen, das ist schon, die Zeit ist ja schon länger her, aber zurückguckst, was waren die größten Probleme, dass du bei den Kunden vielleicht nicht erfolgreich warst?
Naja, also wir hatten natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir relativ früh waren mit diesen Methoden damals. Also das liegt jetzt halt auch schon, also eigentlich hört es jetzt nicht so wahnsinnig lang her, aber 10 Jahre sind tatsächlich, hat sich sehr viel getan in dem Bereich. Ja. Das war sogar teilweise noch ein bisschen länger. Genau, also wir waren relativ früh mit den Lösungen. Man musste die Kunden erstmal überzeugen, dass es überhaupt das Richtige für sie ist. Das heißt, damit Zahlen zu überzeugen, das ist natürlich am besten. Aber das war teilweise gar nicht so einfach. Und dann natürlich das Übersetzen, was der Kunde eigentlich will. Und das, was wir gebaut haben, das hat halt manchmal nicht so richtig zusammengepasst. Also der Kunde hat relativ klare Vorstellungen, was er meinetwegen bei sich optimieren will. Und wir hatten halt ja unsere Modelle und unsere Lösungen dann irgendwann und die halt zusammenzuführen, das war teilweise relativ schwierig. Und da haben wir uns auch über die Jahre ein bisschen schwer getan. Ich glaube, im Nachhinein waren unsere Ansätze und die tatsächlichen Produkte, die wir damals gebaut haben, die sind heutzutage total Mainstream und jeder würde das nehmen. Aber damals war das noch nicht so klar. Also wir waren tatsächlich einen Tick früh und haben uns da relativ schwer getan, uns anzupassen, teilweise. Ja. Weil wir halt auch Produkte machen wollten. Wir wollten keine Projekte mehr machen. Und der Kunde wollte halt teilweise dann eher maßgeschneiderte Projekte. Das heißt, das klassische B2B-Geschäft ist halt dann bei sowas auch nicht ganz so einfach.
Ja, und wir sind ja auch ganz individuell und ganz anders, deswegen muss das bei uns anpassen.
Ja. Exakt. Ja. Was ja okay ist. Es ist okay.
Aber 80-20, man kann auch mal mit der 80%-Lösung erstmal schaffen.
Das kommt auf den Kunden an.
Ja. Ultra spannend. Wenn du jetzt sind wir 10 Jahre weiter. Du siehst ja auch, ich habe gerade versucht, immer extrem viel Praxis-Knowledge reinzubringen. Was passiert mit Unternehmen, die diese Themen noch nicht etabliert haben? Traust du dich da eine Prognose aufzustellen? Also die wirklich sich jetzt erst mit dem Thema beschäftigen.
Also ich denke, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, ist wahrscheinlich immer noch okay, ne, wenn man jetzt damit anfängt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es über die nächsten Jahre definitiv, also es ist jetzt auch schon der Fall, massiv in die Richtung Automatisierung und sowas bei diesen Bereichen gehen wird. Das heißt, das wird in ein paar Jahren eigentlich jeder machen. Ansonsten wirst du halt einfach einen deutlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen haben, die das einsetzen. Es ist aber auch, wie gesagt, gar kein so großes Problem mehr, weil mittlerweile gibt es viele Anbieter von sowas, die das ordentlich machen. Viele Sachen sind frei verfügbar und so. Das heißt, ich denke, dass es einfach extrem Mainstream schon teilweise ist und noch mehr werden wird. Also ich glaube, solche Sachen, die werden allgemein über die nächsten Jahre eigentlich überall eingesetzt werden. Und ja, das Einstiegslevel ist nicht so ultra hoch. Das Problem ist oftmals halt die Datenhaltung. Ne? Also viele von den kleineren Firmen insbesondere, die sich halt noch nie damit beschäftigt haben, historische Daten ordentlich irgendwo vorzuhalten und sowas, die werden natürlich ein bisschen eine härtere Zeit haben, da reinzukommen und mehr investieren müssen. Aber ich denke, zu spät ist es noch nicht. Es kommt natürlich auf den Bereich an. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das im Laufe der nächsten Jahre im Prinzip jeder eigentlich einsetzen wird.
Ja, ich habe die große Befürchtung, dass sehr viele Unternehmen ihre eigenen Prozesse noch nicht kennen und sie erstmal da anfangen müssen.
Das ist sicherlich wahr.
Lieber Felix, es war eine sehr kurzweilige und sehr, sehr, sehr interessante Folge. Bevor ich die Folge abschließe und wir die 2 Fragen machen, natürlich der Hinweis an alle, wenn der Podcast interessant ist, auf Apple Podcast, Spotify und allen, wo man sich anhören kann, abonnieren und bewerten. Felix und ich stehen auch höchstwahrscheinlich mit unseren LinkedIn-Profilen in den Shownotes, also edit uns. Und von daher die Frage an dich, Felix, haben wir was vergessen? Wolltest du noch über was Spezielles sprechen oder?
Nee, alles gut.
Ja. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall, soll mal das Publikum auch wieder die Fragen, wenn ihr das Gefühl habt, ich soll dem Felix nochmal mehr Fragen stellen. Ich finde, er hat super toll erklärt, ohne Vorbereitung. Wie ihr wisst, bereite ich die Gäste meistens nicht vor. War sehr angenehm, cool. Ja, Felix, 2 Fragen, die ich ja immer jedem Gast stelle. Was machst du noch privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Okay, also privat mit Daten, ich muss zugeben, dass es bei mir ein bisschen verschwimmt, das Private mit dem Beruflichen. Wie gesagt, ich verbinde das teilweise auch ein bisschen mit meinen, die ganzen Nebenprojekte, Nebentätigkeiten sind da teilweise auch so ein bisschen was mich halt privat interessiert. Insofern ist privat immer schwierig, aber natürlich ganz privat. Klar, natürlich gucke ich dann immer auf, wenn irgendwelche Daten anfangen, gucke ich natürlich immer auch mit den Methoden drauf. Sei es jetzt das Trinken vom Baby oder das Laufen oder die Aktien auswählen. Ich gucke mir natürlich an, wie ich da performe und so. Das macht dann natürlich auch Spaß zu sehen, ob man so Sachen einsetzen kann. Aber ja, jetzt nichts Spezielles. Also es hat nichts in Production geschafft, sagen wir es mal so.
Okay.
Die andere Geschichte mit dem Filmtitel. Ja, ich glaube, momentan ist es tatsächlich so ein bisschen Lost in Translation. weil tatsächlich meine Gruppe ist in Japan, das Lab, was ich leite, alle Leute sitzen in Japan und es ist nicht nur kulturell schwierig, sondern auch sprachlich ein bisschen, weil in Japan, die sind da ähnlich wie die Deutschen, die achten sehr auf ihre Sprache oder die Franzosen, denen ja Englisch ist teilweise nicht so super ausgereift. Das heißt, die Verständigung mit den Leuten ist tatsächlich manchmal relativ schwierig, aber im positiven Sinne muss ich sagen, also es macht Spaß, ich lerne unheimlich viel auch über die Kultur und so, aber im Moment fühle ich mich teilweise tatsächlich noch so ein bisschen so, aber ja, also wie gesagt, eher im positiven als im negativen Sinne, aber ja.
Ja, vielen, vielen Dank, war eine sehr angenehme und ja, sympathische Folge.
Danke, hat Spaß gemacht.